ARD.
Der erste FC Köln bleibt mit Minimalprinzip Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Dafür hat schon ein Tor gegen den FC Schalke gereicht.
Die Flanke kommt jetzt an den zweiten Pfosten. Da ist Lindenmeiner, da ist der Fehler und da ist das Tor für Köln.
In der ersten Liga baut der FC Bayern seinen Vorsprung weiter aus und gegen Doppel-Elfmeter-Torschütze Harry Kane würde Bayern-Keeper Manuel Neuer noch nicht mal im Training antreten.
Ganz ehrlich, bei den Elfmetern stehe ich nicht im Tor. Das machen meistens die anderen Torleute, aber er trainiert das regelmäßig und ist sehr erfolgreich und das gibt ihm natürlich recht.
Und neu BVB-Trainer Niko Kovac steckt die Ziele nach seinem Debüt ziemlich niedrig.
Ich werde da schon versuchen, dass wir in Zukunft mit 11 Mann das Spiel beenden.
Und über all das sprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Der 21. Spieltag ist Geschichte. Für mich zur Wiedereingliederung war es ein sehr entspannter Bundesligaspieltag und mir gegenüber sitzt ein sehr unentspannter Jens Weibrot.
Wieso unentspannt?
Ja, das frage ich mich auch. Warum unentspannt?
Ach so, ja. Also willst du, dass ich mich jetzt schon aufrege, liebe Anne? Erstmal schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr.
Ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen.
Ja, ja. Also der Spieltag war jetzt nicht so richtig thrilling, ne?
Nee. Aber deswegen würde ich auch vorschlagen, wir fangen einfach mal in der zweiten Liga an. Da war ein bisschen mehr los als in der ersten.
Okay.
Kölner weiterhin Tabellenführer.
Oh, da krieg ich direkt wieder so einen Hals, wenn ich daran nur denke.
Und eigentlich ja auch schon sicher Meister in der zweiten Liga, weil zum zweiten Mal hintereinander Tabellenführer. Das kommt ja nicht so oft vor.
Ja, hatten wir aber ja schon mal, ne, mit dem
hatten
HSV.
Hatten wir schon mal, ja. Du machst direkt den Witz kaputt, danke dafür. Aber 40 Punkte haben die Kölner jetzt, das heißt Klassenerhalt quasi so gut wie sicher.
Ja, immerhin. Ja, ja, die können jetzt entspannt in Richtung Aufstieg planen. Übrigens, das mit dem Hals hat nichts mit dem ersten FC Köln zu tun, liebe Köln-Fans. Das sei euch gegönnt, dass ihr da oben steht.
Sondern mit dem Gegner, ne?
Oh, die Schalker, ey, die machen einen fertig.
Ja, dann bleiben wir doch erstmal bei dem Positiven. Mhm. Köln, einziges Team, das 12 Siege auf dem Konto hat nach 21 Spieltagen, hat schon zum 7. Mal 1:0 gespielt, jetzt 1:0 gegen Schalke. Mhm. Und das sagt der Trainer Gerhard Struber dazu.
Das Ergebnis zählt am Ende. Ich glaube einfach auch jetzt noch dieser speziellen Belastung in dieser Woche mit dem Cupspiel, mit dem Pokalspiel in Leverkusen, haben die Jungs halt nochmal alles rausgehauen, was möglich war. Sie haben voll investiert. Das war nicht immer feinste Sahne, ja, aber gleichzeitig haben wir einfach auch wieder ganz, ganz wenig zulassen, waren sehr stabil und schwer einfach auch zu bespielen.
Ja, Offensive gewinnt Spiele und Defensive gewinnt Meisterschaft und Köln gewinnt beides, oder?
Feinste Sahne muss es gar nicht immer sein. Also mit dem Wiener Dialekt kriege ich nicht so richtig hin. Es klingt nirgendwo so gut wie bei Gerhard Struber.
Stimmt.
Erstmal Glückwunsch an den 1. FC Köln. Das ist schon, also am Ende ist es natürlich irgendwie ein Arbeitssieg gewesen und das musste nach der Woche tatsächlich auch erstmal machen. Mhm. Wenn du überlegst, Martel und Ljubicic, Tobi und ich haben ja Donnerstag noch darüber geredet, was das für eine krasse Belastung für die war gegen Leverkusen. Die mussten dann ja jetzt auch relativ früh ausgewechselt werden. Immer wieder saß irgendwer von den Kölnern auf dem Platz, musste sich da irgendwie Krämpfe rausdehnen lassen. Aber deswegen sage ich, es wäre wahrscheinlich noch nie in dieser Saison und vielleicht auch bis zum Ende der Saison nicht mehr so leicht gewesen, gegen diesen 1. FC Köln zu gewinnen. Und dann, finde ich, ist es schon echt ambitionslos, was Schalke da gemacht hat. Und ich, also na klar, sagt sich das nach dem Spiel immer einfacher, aber als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, oh nee, Leute, wollt ihr hier, willst du da 0-0 retten, Käse, oder was ist jetzt dein Plan?
Also, ja, zaubern wollte er offensichtlich. Ja,
also natürlich, bei den Schalkern fallen natürlich wichtige Spieler aus, mit Musa Sylla, der wichtigste Stürmer neben Karaman, dann natürlich mit Paul Seguin, so das Herz des Spiels, Taylan Bulut als Außenverteidiger, das sind alles Stammspieler, die musste er auch erstmal ersetzen, aber dann geht er halt hin und stellt mit Kallas einen Innenverteidiger zusätzlich dazu und mit Yannick Bachmann so einen Abräumersechser, so ein Grätschen-Guido. So, ja, wie ambitionslos kannst du in so ein Spiel gehen? Also es weiß doch jeder, dass Schalke nicht destruktiv Spiele gewinnen kann.
Aber meinst du, dass sie vielleicht vorher dachten, naja, ein Punkt gegen Köln wäre halt
ja,
auch schon
aber,
gut?
Aber das kriegt Schalke ja nicht hin. Die können keine Spiele verwalten. Und dann haben die da angefangen und das war der größte Quatsch in der ersten Halbzeit mit unfassbaren Fehlern im Spielaufbau und so. Und die hatten echt Glück, dass Köln an dem Tag so ein bisschen low unterwegs war. Und am Ende ist es halt auch ein individueller Fehler, der Köln dieses Tor ermöglicht.
Ja, Aidin liegt quasi vor für Damien Downs.
Aber dann, also Köln, also Entschuldigung, die Schalker in dieser Saison, wenn eins klar geworden ist, die müssen aggressiv und aktiv spielen, wenn sie Spiele gewinnen wollen. Mhm. Weil die kriegen mindestens ein Gegentor in jedem Spiel. Die sind hinten zu schlecht. So. Und so haben sie ja gegen Elversberg auch gewonnen. So haben sie auch gegen Düsseldorf gepunktet am Ende. Das sind ja auch Mannschaften, die ähnlich ambitioniert unterwegs sind und zu dem Zeitpunkt ja auch Tabellenführer waren. So, und dann geht Schalke dann mit der Herangehensweise rein und erst in den letzten 10 Minuten, wo offensiv gewechselt wird, wird es besser. Ja, also vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber...
Ich versuche dein Stresslevel mal ein bisschen runter zu pegeln. Lass uns über den Hamburger SV sprechen. Wie ist da dein Puls?
Eigentlich ganz cool. Also vor allem wegen Davy Selke.
Weil der 2-mal getroffen hat, deswegen der HSV 2-1 in Münster gewonnen, Spiel aber gedreht, ne? Erstmal hinten gelegen und dann sah es ja so aus, als würde der HSV wieder HSV-Dinge machen und gegen den Aufsteiger verlieren.
Und das ist ja, Tobi und ich haben Donnerstag drüber geredet, das zeigt für mich, dass in dieser Saison Dinge anders laufen wahrscheinlich. Also Davy Selke übrigens für mich der Bruce Wayne der 2. Liga. Tagsüber ist er einfach nur ein normaler Millionär in Hamburg, aber sobald das Spiel beginnt, wird er zu Dark Knight Davy.
Oh Gott.
Dem maskierten Rächer der 2. Liga. Naja, muss man ja schon sagen, ne? Also der ist ja erst, also der hat ja nur mit dieser angepassten Maske spielen können. Kopfballtor gemacht, entscheidender Elfmeter. Respekt.
Beides jeweils in der Nachspielzeit der ersten und zweiten Hälfte, auf jeden Fall. Allerdings, ich glaube erst daran, dass der HSV anders ist in dieser Saison, wenn er dann auch nächste Woche in Regensburg gewinnt, auch ein Aufsteiger. Dann würde ich sagen,
ja,
ist der Ball auf jeden Fall gebrochen.
Direkt die nächste Challenge, ja.
Für Köln ist es leichter, weil die Kölner fahren nach Magdeburg. Und in Magdeburg ist es
in dieser
Saison relativ.
Jeder.
Ja, genau.
Das ist wirklich bescheuert.
Auf Platz 3 in der 2. Liga ist Kaiserslautern, aber über die sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher, wenn wir zu unseren Kategorien kommen. Ich würde sagen, für uns geht es dahin, wo alle hinwollen, nämlich in die Bundesliga.
Ja.
Da schauen wir an die Tabellenspitze. Die Bayern bauen ihren Vorsprung auf 8 Punkte. Und nicht nur das, ich finde, sie haben halt auch echt gezeigt, dass sie wieder in Meisterform sind beim 3:0 gegen Bremen.
Finde ich auch, hochverdienter Sieg. Vielleicht wäre es für Werder besser gewesen, wenn Kiel nicht am Spieltag vorher noch irgendwie diese 3 Buden nachträglich gemacht. Das hat die Bayern, habe ich so den Eindruck gehabt, wieder geschärft. Ne? Also die waren, finde ich, hochkonzentriert in der Defensive und haben ja auch so eigentlich gar nichts zugelassen.
Ja.
Werder, finde ich, stabil. In der Hinrunde haben die richtig kassiert von den Bayern. Ja. Das war jetzt zwar schon echt in Ordnung, aber am Ende ist es halt trotzdem 3-0.
Ja, also ich finde, Bremen hat schon einen ordentlichen Auftritt gezeigt. Nach vorne halt relativ harmlos. Ich glaube, kein einziger Schuss ging wirklich aufs Tor der Bayern. Aber es sind halt auch die Bayern.
Und Joshua Kimmich, muss man einfach sagen, ist für mich so, ich hatte ihn ja schon als Spieler, Bayern-Spieler der Hinrunde. Dieses Mal 181 Ballbesitzphasen, 181, das ist fast die Hälfte von denen, die Werder insgesamt hatte. 95% Passquote bei 165 Pässen, 13 Kilometer abgespult. Ja, also auf jeden Fall ein Garant dafür, dass für die Bayern in der Bundesliga so richtig gut läuft.
Ja, bitter für Bremen, Jens Day und Justin Jimmer mussten ja verletzt raus. Und also es gibt noch keine, ja, es gibt noch keine Infos, was die genau haben, ob die nochmal schnell wieder fit werden, aber auf jeden Fall sehr bitter. Und die Bayern in Topform fürs Topspiel, fürs Spitzenspiel nächste Woche gegen Leverkusen. Und damit sind wir bei meinem Lowlight des Spieltages. Und ich hätte nicht gedacht, dass es Leverkusen in diese Kategorie bei mir reinschafft, aber ich fand es wirklich sehr, sehr schwach, wie Leverkusen aufgetreten ist beim 0:0 gegen Wolfsburg. Klar, 8 Wechsel im Vergleich zum Pokal, wobei ich auch nicht weiß, warum 8 Wechsel, warum Florian Wirtz wieder, klar, Belastungssteuerung. Aber ich finde, dass der in der Saison sehr häufig auf der Bank sitzt und wenn es dann knapp wird, hinten raus noch reinkommt. Diesmal hat er zwar auch die Möglichkeit auf dem Fuß gehabt, in der Nachspielzeit noch das 1:0 zu machen, hat er aber nicht gemacht. Deswegen 0:0 das Spiel ausgegangen. Also ja, hat mich negativ überrascht, wie Leverkusen da gespielt hat.
Ja, also man hat schon deutlich die Pokalnachwehen auch gemerkt. Ich meine, klar, allein schon an der Rotation vor Anpfiff. Und das ist auch wieder so ein kleiner Unterschied zur vergangenen Saison. Gerade am Anfang, der konnte ja wechseln, wie er wollte. Das hat ja immer sofort gefittet. Mhm. Das passte immer. Und das ist jetzt so ein bisschen schwieriger, aber man muss auch sagen, dass Wolfsburg einfach richtig gut ist. Also mich überrascht das gar nicht so sehr, dass es ja dann doch irgendwie so ein intensives Kampfspiel irgendwie geworden ist, mit wenig Chancen und so. Und ja, ist natürlich echt bitter irgendwie auch für die Liga, finde ich. Ne? Gerade auch vor dem Spiel jetzt am kommenden Wochenende, oder?
Voll, ich wüsste mal gerne, was Holger Dahl dazu sagt. Der hat uns doch prophezeit,
das wird er uns Donnerstag bestimmt erzählen.
Nächste Woche das Spiel ansteht, bei dem Leverkusen an den Bayern vorbeizieht. Ich bin mal gespannt, wie sie 9 Punkte holen wollen gegen die Bayern. Aber ja, das besprechen wir dann am Donnerstag.
Ich wette, Holger fällt was ein, wie das klappen kann.
Was war denn dein Lowlight?
Ehrlicherweise Bochum. Also es ist vielleicht auch wieder so ein bisschen auf den Kleinen rumhacken, aber ich persönlich mag ja Bochum eigentlich so für ihren Appeal und so. Und ich finde es halt einfach so Banane. Die haben noch kein einziges Spiel nach einem Rückstand gewonnen.
Mhm.
Die haben zwar schon mal unentschieden danach gespielt, jetzt ja auch wieder, aber gewonnen.
Ja, 2-2.
Dann fahren die nach Kiel zu diesem total wichtigen Spiel und dann kriegen die nach 3 Minuten einen Handelfmeter gegen sich gepfiffen. So richtig, so richtig platt irgendwie den.
Aber es ist halt auch ein Spiel, beide Teams gehen in dieses Spiel und wissen, eigentlich musst du es gewinnen. Weil ihr habt ja am Donnerstag auch gesagt, einen leichteren Gegner bekommst du im Moment weder als Bochum noch als Kiel.
Ja, und Bochum dreht das Spiel ja dann sogar, ja, ne? Also ich habe dann hab gedacht, okay, das ist dann auch nicht mehr mein VfL, dass sie jetzt irgendwie doch hier zurückkommen zu kommen scheinen. Das ist jetzt alles natürlich jetzt nicht High Class, völlig überraschend, weil es halt einfach Letzter gegen Vorletzter ist. Aber sie drehen das Spiel und dann kriegen sie halt einfach direkt nach der Halbzeit wieder durch eine Standardsituation. Das ist halt einfach so plump vermeidbar vom Gefühl her. Kriegen sie es 2-2 und müssen am Ende ja echt noch glücklich sein, dass sie es nicht verlieren.
Ja, weil Louis Holtby hat ja dann noch getroffen für die Kieler. Tor hat dann aber nicht gezählt, weil der Schiedsrichter entschieden hat, das war ein Foul von Holtby an Tom Kraus. Er selbst sieht das aber natürlich ganz anders.
Wenn ich das nochmal gesehen habe, ist für mich ein Skandal. Wirklich, wie einfach man einen Freistoß kriegen kann. Wenn ich da aktiv hingehe oder mit dem Ellbogen ihn eine erwische, dann ja, aber nicht, wenn er in meinen Finger reingeht.
Ja, wir haben das Spiel ja quasi zusammen geguckt. Ich bin auch eher der Meinung, es ist eine harte Entscheidung, da das Tor nochmal zurückzunehmen.
Ja, finde ich auch. Im ersten Moment, wir haben ja auch drüber geredet, habe ich gesagt, ja okay, der schlägt, wenn du von oben guckst, sieht es krass aus, als würde er nach hinten ausschlagen. Genau, ja. Wenn du es von der Seite siehst, ist es eigentlich mehr ein Streicheln im Gesicht. So
ja, also ich finde auch, klar, die Finger sind irgendwie im Gesicht, aber also das ist jetzt halt wirklich kein Schlag.
Ja, aber am Ende muss man schon sagen, dieses 2-2 ist ein gerechtes Ergebnis und das war ja auch ein entertaining Match so am Ende, das muss man ja sagen. Und es ist trotzdem, finde ich, so aus VfL-Sicht so unnötig, weil sie eigentlich ja diese Stabilität hinzugewonnen haben. Und dazu gehört für mich aber eigentlich auch, dass du, das ist jetzt das dritte Mal hintereinander wegen einer Standardsituation. Oder in dem Fall jetzt zwei Standardsituationen. Und das ist, finde ich, einfach was, wo man, ja, das ist immer eine Frage von Konzentration, eine Frage von Timing und so. Und das ist halt im Abstiegskampf echt unnötig.
Ich hatte auch das Gefühl, als sie das Spiel kurzzeitig gedreht hatten, so, ach guck mal, das ist Hacking. Das ist das Bochum, das dann halt wirklich solche Spiele nochmal, obwohl es einen frühen Rückschlag gab, dass sie dann halt trotzdem nochmal alles gegeben haben, innerhalb von 2 Minuten ja auch das Spiel gedreht haben.
Ja, und dann auch Riesenchancen noch zu erhöhen.
Und
ne?
Genau, also eigentlich hätten sie mit 3-1 in die Pause gehen können. Aber so ist es halt ein 2-2. Bochum bleibt 2 Punkte hinter Kiel, je nachdem, wie dieses Spiel gegen Union Berlin gewertet wird. Da ist jetzt Ende Februar die Verhandlung. Und du hattest ja eigentlich erst ein anderes Team auf deiner Liste für das Lowlight des Spieltages. Der BVB verliert 1-2 gegen den VfB Stuttgart. Ich merke, dein Puls geht schon wieder hoch.
Geht auch schon wieder so ein Kragen.
Wir kommen aber zu einer anderen Kategorie, Tor des Spieltages. Und da habe ich auf meiner Liste Waldemar Anton. Der hat sein 4. Bundesliga-Tor für den VfB Stuttgart gemacht. Das Problem ist nur, mittlerweile spielt er für Dortmund.
Den Tweet habe ich auch gelesen. Fand ich witzig.
Hat halt zum zweiten Mal nicht gut ausgesehen, gegen die Stuttgarter auch schon in der Hinrunde nicht. Ich glaube, für ihn ist es auch einfach schwierig. Der wurde ja auch in der Hinrunde schon sehr ausgepfiffen, als er da war. Ich glaube, der hatte halt einfach keinen guten Abgang. Da spielt dann der Kopf auf jeden Fall eine Rolle. Sein neuer Trainer Niko Kovac hat ihn aber erstmal in Schutz genommen.
Waldi hat ein richtig gutes Spiel gemacht und dass er ein Eigentor erzielt, das gehört zum Fußball dazu. Gerade als Innenverteidiger gehört das dazu. Ja.
Und zu der Niederlage kommt die gelb-rote Karte für Riasson. Schon der 6. Platzverweis in dieser Saison für den BVB. Keiner hat mehr. In der kompletten vergangenen Saison waren es 4. Also ich finde, das sagt schon einiges aus über die Dortmunder gerade.
Ja, es ehrt ja Kovac, dass er seinen Innenverteidiger in Schutz nimmt und er versucht sich ja dann auch vor die Mannschaft zu stellen, sagt, ja, die haben das gut gemacht, aber...
Aber wenn das gut ist, dann bist du halt auch kein Champions-League-Team.
Ja, vor allen Dingen, also ehrlicherweise war es genau derselbe Schrott wie unter Schein. Das muss man ganz einfach so sagen. Auch wieder Gittens breit und an der anderen Seite Adeyemi breit und ganz in der Mitte isoliert Girassi. Ey, die haben den zweitbesten Scorer der vergangenen Saison gekauft für viel Geld und der turnt überall rum, aber nicht im Strafraum, weil die Spielanlage des BVB das halt einfach nicht anders hergibt. So, und dann hast du natürlich immer mal einen Gittens, der es dann mal schafft, sich durchzusetzen und dann aufs Tor schießt, aber es hat am Ende ja eigentlich keinen wirklichen Effekt so. Also es ist ja auch eine Art von Gambling. Und dann sagt er ja, wir wollen jetzt viel arbeiten. So, am Ende haben die weniger Zweikämpfe bestritten als in den Spielen vorher, weniger Kilometer gelaufen und sind weniger gesprintet als in den Spielen vorher. So, also da weiß ich nicht, wo der Kovac-Effekt ist und da weiß ich auch nicht, wo er dann ein gutes Spiel gesehen hat. Also Spielkontrolle ist ja nicht nur von links nach rechts den Ball schieben, sondern da muss ja auch was bei rumkommen. Ne?
Ja, aber ich meine, wenn du Zweikämpfe bestreitest und dann immer einer vom Platz fliegt, ist das natürlich auch nicht so gut.
Ja, stimmt, das ist auch wirklich, wirklich banal. Aber Willi Orban könnte vielleicht einer für Dortmund sein. Der ist ja auch vom Platz geflogen heute bei RB.
Sprechen wir gleich drüber. Ich habe aber mal nachgeguckt, Kovac hat auch sein erstes Spiel mit Eintracht Frankfurt verloren, damals 0-3. Am Ende haben die Frankfurter Relegation gespielt. Das sind nicht so gute Aussichten. Jetzt geht's aber erstmal.
War ja nachher da erfolgreich.
Ja. Aber jetzt geht's für Dortmund erstmal weiter in der Champions League Dienstagabend bei Sporting Lissabon, die Playoffs. Also es wird nicht wirklich einfacher.
Nö, also da, vor allem muss er sich jetzt ja wirklich auch was einfallen lassen, weil wenn es so weitergeht, ist es einfach das Einfachste der Welt, den BVB zu killen. Du wartest einfach, bis sie dir den Ball geben in einer aussichtsreichen Position und dann gewinnst das Spiel irgendwie. Also der VfB, das ist ja Ergebnisfußball pur gewesen. Mhm. So, die haben einfach auf den Moment gewartet und das war, haben sie am Ende überzeugend gemacht. Vor allem Jeff Chabot, finde ich, verdient ein Extralob mit seinem ersten Bundesliga-Tor überhaupt. War ja auch mit dem Fuß gemacht. Mhm. In seiner Zeit beim ersten FC Köln war ich mir ehrlicherweise gar nicht sicher, ob der überhaupt Füße hat oder ob der nur, ob der nur für Kopfbälle gekauft wurde. Also, nee, also damit tue ich ihm natürlich auch Unrecht. Aber das war schon, ist schon echt bemerkenswert. Aber bei dem Tor von Chabot, hast du da mal auf Guirassy geachtet?
Nee.
Guirassy verliert einen Zweikampf in der Ecke und schleicht dann einfach so ein bisschen gechillt durch den Strafraum des BVB zurück und da stehen drei Stuttgarter komplett frei und Guirassy guckt so ein bisschen, geht aus dem Strafraum raus, dann kommt die Flanke rein und Chabot kann ganz frei das Tor machen.
Das, ja.
So, also, naja, also da war auch viel...
Er ist halt auch kein Verteidiger, ne?
Trotzdem. Ja. Chabot ist auch kein Stürmer und der steht da trotzdem.
Ja, das stimmt.
So,
ja.
Also, da war schon viel BVB-Unvermögen bei, finde ich.
Das auf jeden Fall. Was ist denn dein Tor des Spieltags? Ich habe Chabot rausgehört, aber es ist was anderes, ne?
Mein Tor des Spieltags ist ein bisschen, jetzt ein bisschen off-topic gefühlt. Julian Justwans 4:3 gegen Magdeburg für Nürnberg in der 94. oder 90+4. Das war halt einfach ein voller irres Spiel. Und ich habe gedacht, so, okay, komm, guckst du mal rein, ist bestimmt unterhaltsam und so. Und dann liegt Magdeburg ruckzuck zurück, kommen dann nach 1.
Haben ja auch zu Hause gespielt.
Zu Hause, genau. 1:3 Rückstand wieder zurück und dann tatsächlich in der 90+4. Minute. Und das fand ich halt das Geile, finde ich, wenn Mannschaften dann versuchen, auf Sieg zu spielen und nicht das Unentschieden zu retten. Beide voll auf Sieg gespielt. Magdeburg hatte auch noch Chancen. Und dann ist es halt eben Julian Justwan mit so einem schönen Schlenzer ins lange Eck. Mein Tor des Spieltags, aber vor allem halt, weil das irgendwie so eine Krönung dieses Matches war. Es war echt gut.
Ja.
Schöner Samstagnachmittag. Also, wenn man neutraler Beobachter oder FCN-Fan ist, glaubt die Magdeburger fanden das jetzt nicht so geil.
Nee, glaube ich auch nicht. Die sind jetzt auch erstmal abgerutscht auf den 4. Platz. Nürnberg geht hoch auf Rang 9 und das sind halt auch nur 4 Punkte dazwischen. Das ist schön in der zweiten Liga. Kommen wir zu unseren Spielern des Spieltags. Willst du anfangen? Dann können wir gerade in der zweiten Liga bleiben.
Mein Spieler des Spieltags ist auf jeden Fall Lukas Zürch. Der Abwehrchef des 1. FC Kaiserslautern, der bei der Hertha, das war wirklich kein gutes Spiel vom 1. FCK, finde ich. Aber Lukas Zürch hat halt einfach dann irgendwie so einen Fernschuss ausgepackt, mit 113 km/h reingeschweißt. Und das war schon das zweite Mal hintereinander, dass der Abwehrchef das entscheidende Tor macht, weil in der Woche vorher hat er das gegen Münster ja auch gemacht. Und der Typ ist aber irgendwie cool, der kommt ja aus der Regionalliga.
Ja.
Und hat da aber letzte Saison Regionalliga Nordost bei Lok Leipzig auch 13 Buden gemacht als Abwehrspieler. Und der ist halt einfach, finde ich, so souverän und auch so ein Sinnbild für das Selbstverständnis des FCK geworden. Der hat mal verdient, gehighlightet zu werden, finde ich.
Ich habe auch das Gefühl, dass sich immer mehr Vereine in der Regionalliga bedienen und damit auch echt gut fahren.
Ja, also du hast es ja bei Holstein auch mit Phil Harris zum Beispiel. Ja. Ne? Also ja, es gibt jede Menge. Also das Scouting in der zweiten Liga oder bei kleineren Vereinen ist total relevant. Und umso schöner finde ich, wenn das funktioniert und wenn du dagegen dann größere Vereine siehst, in Schwarz-Gelb oder so. Und dann funktionieren Transfers nicht, ist es ja schon irgendwie, zeigt es ja schon irgendwie, dass es auch mit den handelnden Personen immer zusammenhängt.
Voll. Mein Spieler des Spieltages ist Tim Kleindienst. Da habt ihr mich so ein bisschen drauf gebracht. Ihr habt ja am Donnerstag länger über ihn gesprochen. Ich meine, klar ist auch offensichtlich, dass der super wichtig ist für die Gladbacher. Aber es war ja fraglich, ob er überhaupt spielen wird. Dann hat er gespielt, hat das 1:0 gemacht für Gladbach. Am Ende 1:1 im Topspiel gegen Frankfurt. Fand ich aber trotzdem einen okayen Auftritt von Gladbach. Ich glaube, die Gladbacher können auch deutlich zufriedener sein mit dem Punkt als Frankfurt. Und Kleindienst hat jetzt schon 13 Tore in 20 Spielen. Also super Transfer auf jeden Fall.
Ja. Also ich finde, er bleibt halt auch immer noch relevant für die Intensität. Ne? Das muss man ja sagen, Gladbach, die verlieren das Spiel ja total aus den Händen nach dem Ausgleich.
Mhm.
Und dann behalten sie aber die Intensität im Match zumindest. Ja. Ne? Also sie werden nicht so komplett passiv, wo sie in der vergangenen Saison dann immer die Spiele reihenweise komplett aus der Hand gegeben haben. Und das hat viel, glaube ich, auch mit Tim Kleindienst zu tun.
Ja. Es gibt dir ja auch ein Selbstbewusstsein, wenn du so jemanden dann in deinem Team
ja,
hast.
Ja, voll. Also jemand, der dann so als Antreiber da fungiert, wenn du siehst halt, okay, der ist eigentlich unser Stürmer, der könnte ein bisschen chillen, so wie Gerassi im eigenen Strafraum. Und der rennt sich da die Lunge aus dem Hals. Das zieht dich mit, klar.
Also Dortmund müsste Tim Kleindienst kaufen.
Ach, aber auf gut, die Idee kommen sie bestimmt eh.
Ja, und andererseits dann würde er halt auch wieder schlechter spielen. Ne? Das ist ja in Dortmund häufig der Fall.
Aber die Eintracht hat so ein bisschen Scoring-Problem. Ne? Die hätten ja eigentlich auch genügend Chancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen.
Sie haben aber halt auch keinen Mamouche mehr, ne?
Ach ja, stimmt.
Aber die Neuzugänge haben ja gespielt und ich bin mir auch relativ sicher, das dauert jetzt vielleicht ein bisschen. Ja,
als nächstes kommt Kiel, ne? Und ja. Dann geht es schon wieder gegen die Bayern und dann kommt Leverkusen und so. Also es ist so
aber
richtig.
Vielleicht wird Bayern auch wieder so ein Knackpunktspiel für Frankfurt, dass sie da voll aufdrehen und überraschen. Also ich traue denen auf jeden Fall noch einiges zu.
Ja, und sie haben ja auch nicht verloren, ne? Das darf, muss man, also sie haben jetzt dreimal unentschieden gespielt, aber sie haben auch nicht verloren dieses
Jahr. Und in
der
Tabelle sind sie halt immer noch Dritter. Ja. Also alles im Lot. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Schnelldurchlauf durch die weiteren Partien und lassen uns die heute mal nicht von Reportern, sondern von Trainern zusammenfassen.
Das ist faire Arbeitsteilung.
Fangen wir an mit Freiburg gegen Heidenheim. Freiburg gewinnt 1-0 und der Heidenheimer Trainer Frank Schmidt, der fasst das Spiel so zusammen.
Man kann sagen, aus Freiburger Sicht ein Arbeitssieg. Für uns war es eine Arbeitsniederlage heute.
Hast du noch was hinzuzufügen?
Nein.
Dann machen wir weiter mit Mainz gegen Augsburg. Und ich finde, Bo Henriksen, der Mainzer Trainer, bringt es einfach auf den Punkt.
Ja, das war nicht Spaß.
Man muss fairerweise sagen, das war kein Spaß.
Also, ja. Auch das stimmt, ja.
Er hat es auf die Frage, weil er musste ja auf der Tribüne sitzen. Mhm. Darauf war das bezogen, aber auch das Spiel
passt
war
auch zum Spiel, ja.
0-0. Schwierig. 0-0 Mainz gegen Augsburg. Und dann hatten wir noch Hoffenheim gegen Union Berlin. Und aus Hoffenheimer Sicht sagt Christian Ilzer, der Trainer, Folgendes.
Ja, es klingt böse, es war böse und mir geht es natürlich nicht gut.
Ja, 0-4 gegen Union Berlin, das hat richtig wehgetan.
Tja, also ja, man merkt, finde ich, habe ich ja gesagt, dass ich das mir vorstellen kann, dass bei Union der Baumgart-Plan so langsam greift. Da sind schon ein paar Dinge, die so nach Baumgart aussehen. So zwei Tore fallen ja auch über den Flügel zum Beispiel. Jetzt gibt es auch zum ersten Mal ein Mittelstürmer-Tor mit André Ilic.
Ja.
Ja, bei Hoffenheim war, glaube ich, hat schon auch ein bisschen mitgeholfen.
Also ich fand wirklich, als ich die Abwehr gesehen habe, dachte ich mir so, ja, das ist abstiegsreif. Also gefühlt müsste die TSG dieses Jahr fällig sein.
Ja, aber die sind wieder individuell zu stark, um da richtig reinzurutschen, glaube ich. Ja, mal sehen.
Ich glaube, wenn, dann profitieren sie davon, dass halt zum Beispiel Kiel und Bochum sich die Punkte nur teilen.
Oh, da krieg schon wieder so ein Krach.
Heidenheim aktuell wirklich nicht in Form ist. Naja, dann haben wir noch ein Spiel übrig. Das ist Leipzig gegen St. Pauli. Leipzig gewinnt 2-0 in Unterzahl gegen St. Pauli. Und ich muss es mal wieder sagen, St. Pauli spielt eigentlich gut, finde ich, für einen Aufsteiger und belohnt sich mal wieder nicht. Nutzt die Chancen nicht. Hat, ja klar, vor allem durch Standards, aber hat die Chancen zumindest wieder ranzukommen. Macht ja, aber nichts draus.
Also das ist an der Stelle ist einfach der Matchverlauf der größte Feind von St. Pauli, weil sie haben ja unmittelbar vor dem 1-0 für RB haben sie so eine Riesenchance, ja, wo der Ball dann vom Pfosten wieder rausfliegt. Ja. Und im Gegenzug, 10 Sekunden später, fällt das 1-0. Mhm. Das ist natürlich ein super Konter, aber das ist natürlich auch Leipzig-Game, ne? Also eine aufgerückte St. Pauli-Mannschaft, weil sie gerade im Angriff ist, auskontern, kriegen die hin, dann führen die 1-0 und das spielt dann RB so in die Karten, dass St. Pauli keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt. Dafür machen sie es dann schon auch echt noch gut, aber.
Ja, ich finde eigentlich, also in den vergangenen Spielen hat St. Pauli sowas auch schon mal verteidigt. Also eigentlich war ja die Verteidigung die große Stärke und dass sie hinten eben nicht komplett aufgerückt waren und sich haben überrumpeln lassen.
Ja, aber wenn du 0-1 hinten liegst, also das ist ja das Ding, ne? Sie sind ja
lagen sie da ja noch nicht, war ja noch 0-0.
Ja, aber sie sind ja in der Angriffssituation. Ja. So, und also, ne, das heißt, dann ist es einfach von Xavi und von Xavi auch richtig gut gewesen, muss man einfach sagen. Šeško auch, aber die machen dann halt aus zwei Schüssen in der ersten Halbzeit zwei Tore. Ja, und dann stehst du halt da.
Aber da finde ich, siehst du auch wieder, wie abhängig Leipzig von den beiden ist und dass die eine gute Form haben.
Ja. Voll. Also ne, das war jetzt irgendwie wahrscheinlich mal ein Durchatmer für Marco Rose als Leipzig-Coach, aber am Ende hundertprozentig überzeugt.
Ja, es war halt auch St. Pauli, ne? Also wenn du dir allein den Kader anguckst, ist da halt ein Klassenunterschied.
Ja, das stimmt schon. Aber Willi Orban, mal wieder mit einer roten Karte.
Stimmt, den hast du ja schon für Dortmund
empfohlen. Der würde gut zum BVB passen.
Wegen einer Notbremse musste der vom Platz. Leipzig aber trotzdem an Stuttgart wieder vorbeigezogen auf Platz 4 auf Champions-League-Kurs. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt ganz doll auf Donnerstag, wenn der Podcast wieder da ist, wenn das Bundesliga-Update wieder da ist und Holger dann mal erklären kann, wie Leverkusen 9 Punkte gegen die Bayern holt.
Magic Holger wieder. Ja, wir sind gespannt.
Ja, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und bis bald.
Schön, dass ihr dabei wart.